Ja, es ist dieses Wort, dieses ewige Gotteswort, das auch uns heute in der Predigt beschäftigen wird. Das ist lebendig geworden als Mensch, Jesus. Wir können Jesus annehmen als unseren Leiter und ihm nachfolgen. Und der Geist Gottes, der uns gegeben ist, schließt uns dieses Wort auf für den Alltag, was es heißt, als Privatperson zu leben, als in der Arbeitswelt zu sein, dann in der Gemeinde zu sein. Ja, ganz unbekümmert darf man sich in Dinge wagen, die man sonst nicht wagen würde. Fast das Schwierigste nach meiner Erfahrung in einer Predigt ist, den Titel zu finden und den noch am Anfang zu sagen. Ich habe mich entschieden für den Titel "Nicht vergeblich dienen". Man könnte ja sagen, erfolgreich dienen, aber ich habe bewusst den Titel genommen, nicht vergeblich dienen. Der zentrale Text, der mich dazu geführt hat, ist in Matthäus 15, Verse 8 bis 10 zu finden. Das ist ein Zitat aus dem Prophet Jesaja. Jesus spricht diese Worte zu den Jüngern und zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten, den geistlichen Eliten von damals. Jesus sagt: Sie ehren mich mit den Lippen, ihr Herz ist weit weg, aber vergeblich dienen sie mir, weil sie Menschengebote lehren. Vergeblich dienen sie mir. Die Situation war dort so, dass die Pharisäer, die waren immer etwas neidisch. Also die Geistlichen, die Pfarrer von heute, die Bischöfe und so weiter, religiöse Verantwortungsträger, die waren neidisch auf Jesus. Jesus hat das Wort Gottes gelehrt in einer neuen Weise, die sehr Anklang gefunden hat beim Volk. Und das ist dann verständlicherweise für die Betroffenen, wenn die Leute weggehen und irgendwem hinterhergehen, bedrohlich ein Stück weit. Und die haben dann gesucht, wie verhalten sich da dieser Jesus mit den 12 Nachfolgern, diesen Jüngern. Und die haben gesehen, die haben eine Detailvorschrift nicht eingehalten, nämlich sie haben die Hände nicht gewaschen vor irgendeiner religiösen Handlung. Und sie hatten Jesus konfrontiert mit dieser Tatsache, die so stimmte. Und dann hat Jesus geantwortet mit diesen Worten, aber der Grund war, es gab eine Satzung, also dass eine Gesetzesausführungsbestimmung, würde man heute sagen, die also die Pharisäer gemacht haben, die nicht in den 10 Geboten stand. Diese Satzung war so, dass es eine bestimmte Situation geben konnte, wo das Gebot aus den 10 Geboten, Ehre Vater und Mutter, nicht mehr gültig war. Und Jesus hat gesagt, das dürft ihr nicht. Ihr dürft keine Regeln aufstellen, die die 10 Gebote aufheben. Die sind von Gott gegeben. Wenn ihr das macht, dann dient ihr vergeblich. Ihr könnt arbeiten, wie ihr wollt. Ihr dient vergeblich. Also in diesem zentralen Text gibt es zwei Themen. Unser Herz und es gibt das Gesetz Gottes. Jetzt, bevor ich dann ins zentrale Thema gehe, eine gehen wir der Frage nach, was ist unsere Situation, was ist meine Situation? Und um das sehen zu können, könnten wir uns zusammen in die Lage versetzen, wir wären jetzt auf Golgatha und Jesus hängt am Kreuz und ist gestorben, gerade jetzt. Und jetzt könnten wir gehen und wir könnten die Beteiligten fragen. Also Beteiligte, da war der Pilatus, das Vertreter der Politik mit dem Hohen Rat. Da waren die geistlichen Leiter, die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das ist die Religion, der Glaube. Da war das Volk und da waren die Jünger. Wir könnten alle diese Beteiligten fragen, ist dieser Mann schuldig? Also da wurde jemand ermordet, das muss man zuerst noch sagen. Umgebracht auf qualvolle Art. Ist dieser Mann schuldig? Und es würden alle, der Pilatus würde die Hände in Unschuld waschen und sagen, ich sehe keine Schuld an ihm, aber sie wollten ihn. Ein Ritual, jemanden, der es verdient, umzubringen. Die Pharisäer, die würden in etwa sagen, das ist, also wenn man sie ganz persönlich fragen könnte, würde sie sagen, der war so lästig. Der war so lästig, aber schuldig. Schuldig war er nicht. Wir haben Gotteslästerung an ihm gesucht. Das ist des Todes würdig, aber eigentlich haben wir das nicht gefunden. Das Volk würde sagen, ja, letzten Sonntag, da haben wir ihn, Palmsonntag war das, da haben wir ihm zugejubelt, er ist unser König. Und alle haben das gemacht. Und jetzt wissen auch nicht warum. Wir haben gerufen, kreuzigt ihn. Aber eigentlich, wir wissen nicht, was da ist. Wir sind dem Mainstream gefolgt. Die Jünger, das sind diese 12, die Jesus nachgefolgt sind, um von ihm zu lernen, die sind alle weg. Einer hat noch Geld verdient, hat sich sehr geschämt. Einer hat ihn verleugnet, aber alle waren weg. Und sie waren sowieso sich einig, der ist nicht schuldig. Ja, wer ist dann schuld? Und jetzt wären wir auch da. Und wir müssen uns fragen, ja, wer ist schuld? Und wir kommen zum Schluss, alle. Alle sind schuld. Ich auch, auch heute. Und das ist das, was uns trennt vom Vater, von unserem Schöpfer. Und das ist das, wonach wir uns sehnen, diese Verbindung zum Schöpfer, dass die wieder in Ordnung kommt. Und Jesus hat das möglich gemacht mit diesem Tod am Kreuz und der Auferstehung. Das ist unsere Lage. Also, wenn wir über Dienen sprechen, nicht vergeblich dienen, ist es gut, wenn wir unsere Lage sehen. Und diese Lage, die ist so eindeutig, dass es wieder befreiend ist. Man muss dann nicht abwägen, ja, da gibt es welche, die sind ohne Fehler. Und ich habe halt Fehler. Wir können alle nicht bestehen, wenn nicht Jesus in unser Leben kommt. Und jetzt, sehr viele von uns, sie sind dabei in der Ausbildung im CBI. Und wir haben bei den letzten 2 Tagen, die wir besucht haben, war ein zentrales Thema Leiterschaft. Und ich habe gesehen, dass dort wie nicht ganz in die Tiefe der Schrift gegangen wird, um das aufzubauen, was wir gelehrt bekommen haben. Und ich habe da Folien. Das ist das prinzipielle Schema, wie wir es verwendet haben. In der Mitte ist die Gemeinde, wo dann bei uns schon sehr viele Details sind. Die lassen wir mal weg. Und am besten ist, wenn ihr die Darstellung, die ihr seht, wie von oben auf eine Pyramide oder einen Berg betrachtet. Also das Dunkle ist zu oberst. Und dann kommt der Unterbau und wir schauen diesen Unterbau an. Und was wir jetzt sehen, ist das, was wir im CBI gelernt haben. Dass die Gemeinde, also die Menschen, die mit Jesus gehen, nach der Schrift, der Bibel, gründet auf zwei Fundamente. Das eine ist das höchste Gebot. Das ist von Jesus gesagt, kommt in Matthäus 22 vor. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Damit ist alles erfüllt. Jesus fasst also diese 10 Gebote zusammen in diesen Zweien. Das ist, mehr kann man es nicht komprimieren. Und das andere ist der Missionsbefehl, der natürlich auch wieder auf diesem höchsten Gebot aufbaut, aber ich weiß nicht, wie man das darstellen könnte. Den lesen wir in Matthäus 28 und dort steht, darum geht hin, macht zu Jüngern, taufet sie, lehret sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und wenn darum steht, dann und nichts dazu, dann steht irgendwo das Warum. Es ist immer ein Grund, dass nachher darum steht. Und jetzt gehen wir mehr in die Tiefe als im CBI. CBI setzt das voraus. Aber es ist für uns wichtig, wir sind in der Gemeinde, in der Entwicklung dieser Leiterschaft. Und es ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir Gottes Gedanken in die Tiefe kennen. Wir werden am Schluss dann nochmals auf die Gemeinde, auf den obersten Punkt wieder zurückkommen. Das darum. In Matthäus 28, wo der Missionsbefehl steht, geht voran, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das sagt Jesus. Und das ist der Grund, warum wir hingehen sollen und so weiter. Und dieser Missionsbefehl, der ist wie eingerahmt mit dieser Ausgangslage, dass ihm alle Macht gegeben ist. Und dann diese tröstlichen Worte, diese hoffnungsvollen Worte. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Gemeinde soll das Evangelium weitertragen aus dieser Kraft und in dieser Gegenwart von Christus. Wenn wir dieses höchste Gebot auf der anderen Seite, das können wir gleich auf die gleiche Art betrachten. Dort fehlt das Wort darum, aber es hat auch einen einleitenden Text. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat, aus Ägypten. Das ist das Sinnbild für Gefangenschaft, Unfreiheit. Und diese Gebote wurden gegeben, diese 10 Gebote wurden gegeben auf der Reise von Ägypten in das Land, wo Israel wohnen sollte. Und das ist wieder eine Ursache. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Knechtschaft geführt. Und dass diese Freiheit, wo ihr hingekommen seid oder hinkommen werdet, dass die erhalten bleibt, dafür braucht es die 10 Gebote. Also 10 Gebote, die sind nicht gedacht zum Niederdrücken, sondern um die Freiheit zu erhalten. Und im Neuen Testament, im Lukas 10, Vers 28, macht Jesus also diese Zusammenfassung des höchsten Gebots, das kommt in verschiedenen Evangelien vor, unter anderem auch in Lukas. Und dort hängt Jesus die Worte an, tue das, so wirst du leben. Und aus diesem, das bildet eine tragende Schicht vom Missionsbefehl und vom höchsten Gebot. Und wenn wir diese tragende Schicht beachten, entsteht Freiheit. Das ist die höchstmögliche Freiheit, die Menschen haben können, wenn sie Christus alle Gewalt im Himmel und auf Erden geben, im Bewusstsein, dass er bei uns ist bis an der Weltende. Und wenn wir uns bewusst sind, dass die 10 Gebote uns die Freiheit, die wir durch Jesus im Neuen Bund, durch Jesus haben, aus der Gefangenschaft der Sünde, aus der Trennung von Gott, mit diesen 10 Geboten, wenn wir die beachten und so wie wir es erkennen können, nie umstoßen, da entsteht eine Freiheit, die alles trägt und alles erträgt und sehr, sehr vieles möglich ist. Jetzt gehen wir, das sind die Grundlagen. Diese Grundlagen der Gemeinde, die bleibt immer. Das ist von der Bibel her der Fundamentaufbau. Und jetzt gehen wir in die Gemeinde und schauen das genauer an. Im Epheser 4, da lehrt Paulus dieser Gemeinde, wie eine Gemeinde funktionieren könnte und was ihre Funktion ist. Und im Epheser 4, Vers 12 heißt es, die Heiligen zuzurüsten zum Dienst für die Erbauung des Leibes Christi. Das ist eine alte Übersetzung. Also in der Gemeinde sind alle, die sagen, Jesus, du bist mein Herr. Ich gebe dir alle Gewalt, ich versuche, nach den Geboten Gottes zu leben. Die sind in der Gemeinde. Und das sind Heilige. Die Bibel sagt das, das sind Heilige. Nicht, weil sie gut sind, sondern weil durch das Opfer Jesu sind sie geheiligt worden. Und die Bibel spricht auch von einem neuen Leben oder von einer neuen Geburt. Der Mensch, der Christus annimmt, der ist eine neue Kreatur, ein neuer Mensch und der wächst, der macht eine Entwicklung durch. Darum das Wort zurüsten. Zum Dienst. Ja, was für ein Dienst? Das steht links und rechts. Der Mensch, der Christus annimmt, lernt im Laufe der Zeit in diesem Umfeld, was bedeuten die Gebote in meinem Leben, was bedeutet es, dass andere Menschen das auch kennenlernen können. Und dieses Dienst, dieses Zurüsten zum Dienst, das dient dazu, den Leib Christi, also die Gemeinde. Paulus braucht verschiedene Bilder für die Gemeinde. als ein Bild ist der Leib Christi, wo wie bei unserem Leib Glieder zusammenarbeiten, dass der gut funktioniert. Und er sagt, Christus ist das Haupt, den Kopf. Also in der Gemeinde, die Gemeinde ist dazu da, immer neue Menschen nachzunehmen, die dürfen das erleben, die Befreiung durch Christus. Und sie kommen so weit, dass das von ihnen aus weitergeht wieder zu den Menschen. Das ist die Funktion. Und in diesem Text, Epheser-Text, voraus sagt Paulus, wie man das machen könnte. Und da ist dieser Kreis mit, also dort redet Paulus vom fünffältigen Dienst, das sagen wir dem so. Das sind Gaben, die von Gott gegeben sind auf Menschen, also mit grundsätzlich haben alle Gläubigen von diesen Gaben. Aber es bilden sich Schwerpunkte heraus, dass jemand, der sehr kontaktfreudig ist, zum Evangelist als Schwerpunkt hat, jemand, der dem das Wohl der Menschen sehr, sehr wichtig ist und das sehr gut wahrnehmen kann, wie es jemandem geht, der ist eher ein Hirte. Denn dann der Prophet, sind Leute, denen es ganz wichtig ist, dass die Gedanken Gottes, seine, das, was er möchte, dass das beachtet wird. Und die Lehrer, die vermitteln dann Zusammenhänge, dass die Leute, die da heranwachsen, in Anführungszeichen, dass die verstehen können, was in der Bibel steht, was das bedeuten könnte. Und in der Mitte die Apostel, nicht weil sie die wichtigsten sind, sondern das sind Leute, die eine starke Fähigkeit haben, ein Ganzes zu bilden. Also Neubekehrte mit Hirten zusammenzubringen und mit Lehrer und Propheten, dass da eine Ausgewogenheit, ein natürliches Wachstum geschehen kann. So. Das ist, und es ist auch so eingefärbt in der Folie, also das vom Missionsbefehl, machet zu Jüngern, das ist der Evangelist, und der Lehrer lehrt, und der Hirte, der kümmert sich sehr um den Nächsten, und der Prophet der möchte die Liebe Gottes schriftgemäß den Menschen näher bringen. So, und jetzt kommen wir zum Schema, wie wir es beim CBI hatten. Das ist dann einfach wieder anders benannt. Also der Prophet, der regelt das geistliche Leben, der Hirte das gemeinsame Leben, der Lehrer er fördert die Dienstbereitschaft und das öffentliche Leben, das hat damit zu tun, der Evangelist, er verbreitet das Evangelium und die Apostel bilden die Leitung, die koordinieren, dass alles ausgewogen ist und stattfinden kann. So, möchte da nicht weiter drauf eingehen, sondern jetzt einen Sprung machen. Zu der Brüdergemeinde. Also das CBI-Modell, das strukturiert das Gemeindeleben, so wie wir es gesehen haben. Da werden Leute bezeichnet, was für Bereiche sie vorstehen. Es wird auch bestimmt, was das ungefähr beinhaltet. Und es ist ein offenes Organigramm. Und jetzt gibt es Theologen und in unserer Reihe kommt der Gedanke auch auf, braucht es denn diese Struktur? Jetzt gehen wir wieder, bevor ich über diese Strukturen rede, nochmals auf den Rahmen ein. Wir können sehen, solange Christus alle Gewalt hat, die Menschen sie ihm geben und sie nicht selber nehmen. Und solange wir die Freiheit durch Gottes Gebote festigen und nicht durch unsere Regeln, die vielleicht Gottes Gebot widersprechen, solange spielt das System keine Rolle. Man kann eine völlig durchstrukturierte Gemeinde haben mit bezeichneter Leiterschaft oder man kann eine Brüdergemeinde haben, wo alle zusammen das leiten und gestalten. Solange dieser Rahmen stimmt, funktioniert das. Das ist aus meiner Sicht logisch. Das Thema Macht ist hier angesprochen. Macht und Gesetz. Was ist Macht? Also ich nehme bewusst das Wort Macht, weil wenn wir Gewalt sagen, dann ich verbinde das mit Schlägerei und so. Also, und Macht ist das bessere Wort. Über Macht haben über etwas. Und Macht an sich entsteht im Alltag, überall. Wenn ich etwas dringend brauche, ich habe Mangel und ich weiß, der Herr sowieso, der hat das. Dann, und er merkt, dass ich das brauche, dann entsteht Macht. Und das ist normal. Also das ein starkes Beispiel ist, dass der Mann und die Frau. Der Mann hat etwas nicht, das er unbedingt will. Das ist eine Frau. Mit der Zeit merkt die Frau, wie wichtig sie ist für ihn. Sie kann damit Macht ausüben, wenn sie will. Das kann man umgekehrt auch machen, aber dort ist es sehr augenfällig. Macht entsteht aus Bedürfnissen und Besitz. Also jemand hat etwas und ein anderer braucht es. Und entscheidend ist, wie man mit diesen Angebot und Nachfragen, wie man damit umgeht. Ob man die Leute damit knechtet oder ob man nach klaren Regeln wie die 10 Geboten handelt in Machtgefügen. Wenn steht in den 10 Geboten, du sollst nicht stehlen, dann du hast Gelegenheit zu stehlen, du könntest das. Aber es erhöht die Freiheit nicht. Wenn steht, du sollst nicht Ehe brechen, es gibt Situationen, da kannst du das, aber die Freiheit wird nicht zunehmen. Und so kannst du alle Gebote durchgehen. Und du wirst sehen, es gibt Situationen, da hättest du Gewinn aus deiner Position. Aber es hat keine Erhöhung der Freiheit zur Folge, sondern es gibt Not. Und darum ist dieses Umfeld dieser Gemeinde so wichtig. Und unsere Anstrengungen, wenn wir Führung formieren, wie auch immer, und Führung machen, zulassen und wollen, dann sollte unsere Kraft nicht im System liegen, sondern im Rahmen. Will Gott das so, nach seinen Geboten? Hat jetzt Jesus noch alle Macht? Und zu dieser Macht in Bezug auf die Brüder. Wir haben mal bei uns im Betrieb ein Coaching gehabt über mehrere Jahre und dieser Coach, der hat dann eine Übung gemacht mit uns. Ich war da in einem Teilbereich eingeteilt in der ganzen Gruppe Hotellerie und hat er die Leute zusammengenommen und hat uns fiktiv in eine Lebenslage gestellt und hat gesagt, jetzt könnt ihr zusammen festlegen, in dieser beschriebenen Situation, was hier, also eine missliche Lage hat er da beschrieben, ihr seid da mittendrin, ihr könnt da raus, wer, also was für Probleme müsst ihr lösen und wer macht was. Und dann hat er mit diesem Experiment die Leiterstruktur unserer Gemeinschaft, unseres Bereiches offengelegt. Und die war nicht so, wie sie im Betrieb war. Das war sehr interessant. Also wenn eine Gruppe Menschen eine Gemeinde gründet und sie sagen, wir wollen keine Leitung haben, wird man nach einem halben Jahr genau sagen können, wer welche Leitung hat. Das ist ganz normal. Völlig normal. Und dann gibt es fast unendliche Möglichkeiten, Macht auszuüben. Also wer kleine Kinder hat und sich an die eigene Jugend noch erinnern mag, der weiß, was alles versucht wird, um den eigenen Willen durchzusetzen, nach Möglichkeit. Man kann laut schreien, und plötzlich wird das gemacht, was man gerne hätte. Oder in einer Sitzung sind Leute beisammen und sie diskutieren etwas und jemand denkt, nein, das geht nicht so. Und alle anderen denken anders. Und jetzt beginnt die Person zu weinen, die eine andere Meinung hat. Dann ist es oft so, dass die Leute dann aus Erbarmen das machen, was die Person will. Nicht, weil sie überzeugt sind, können das plötzlich nicht unterscheiden. Und wenn ich jetzt so rede, dann schneide ich nur etwas an. Und das behandle ich nicht erschöpfend. Der Mensch ist ein Künstler der Machtausübung, wenn Christus nicht an erster Stelle steht. Von klein an ist das so. Und es ist in den Gemeinden auch so, unabhängig, ob man klare Strukturen hat oder freie Brüderschaft. Die freie Brüderschaft, das gründet darin, dass die Bibel uns lehrt, dass wir uns allein Christus unterstellen sollten. Keinen Brüdern. Die Version, dass Brüder auf verschiedenen Verantwortungen gleich sein können, wird dabei ausgeklammert. Also Macht gehört Christus. Das haben wir nur ein bisschen so angedacht. Dann Struktur. In der Bibel sehen wir, dass Struktur in der Gemeinschaft erstmals auftaucht im Volk Israel. Das war kurz, nachdem die 10 Gebote da gekommen sind. Da war das Volk in der Wüste, Sinai. Und sie kamen an diesem Ort vorbei, wo Mose als Hirte war. Dort lebte sein Schwiegervater immer noch und hatte einen großen Landwirtschaftsbetrieb mit viel Verantwortung. Und dieser Jethro, der hat Mose zugeschaut, wie er das Volk geführt hat. Und ist zu Mose gegangen und hat gesagt, du musst etwas ändern. Du leidest und die Leute leiden. Und dann hat Mose nachgefragt, ja, was siehst du? Den ganzen Tag hat es eine Schlange Leute, die warten, um zu dir zu kommen mit ihrem Anliegen, und du bist überfordert. Du hast zu viel Arbeit. Und diese Leute, weil sie warten müssen, können sie diese Arbeit nicht tun, die sie eigentlich machen sollten. Das ist nicht gut so. Und hat dem Mose erklärt, wähle doch Leute aus, die geeignet sind, die meisten Fragen zu klären. So sind die Ältesten dort entstanden. Und das hat man dann auch mengenproportional gemacht, also auf eine bestimmte Anzahl, zuerst auf die Stämme, 12 Stämme, dann auf eine bestimmte Anzahl Leute. Und so ist Struktur gekommen, wo das Volk die meisten Anliegen nicht zum Chef mussten, sondern bei fähigen Leuten geregelt wurden. Das ist das Erste. Dann in der Urgemeinde in Jerusalem, da hat es sie ist so gewachsen, diese Gemeinde. Und dann konnte man, da gingen Dinge unter, die wichtig waren, also zum Beispiel, dass bestimmte Witwen nicht versorgt wurden. Nicht, weil das jemand bewusst nicht machte, sondern weil man es nicht gemerkt hat. Und dann haben die gesagt, wir müssen unterscheiden. Es gibt bei uns Leute, die dienen in der Wortverkündigung. Und die sollten nicht sehr viel Arbeit haben mit anderen Dingen, dann können sie nicht mehr die Wortverkündigung richtig machen. Und so wurden die Diakone so entstand die Diakonie. Ja, also Struktur ist in der Bibel etwas völlig Normales. Und soweit ich das sehen kann, hat keiner dieser hohen Leute, Paulus, Petrus, oder die Diakone, Probleme gehabt mit der Hierarchie. Warum nicht? Weil ihnen klar war, Jesus gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Und weil ihnen klar war, die 10 Gebote, die werden nicht angetastet. Die 10 Gebote sind der Maßstab unseres Tuns. So wird das Machtproblem entschärft. Ich möchte uns Mut machen, in der Gemeindeentwicklung Schritte zu wagen, so wie wir es erkennen können. Und eine bewusste Hinwendung zu den biblischen Grundlagen. Ihm gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Und die Freiheit, die erhalten wir, wenn wir die 10 Gebote im Auge behalten, in all unserem Tun. Ich möchte jetzt, habe mich gefragt, wenn man das so lehrt, wie soll man da in den Alltag zurückgehen? Mir ist, in der letzten Zeit war ich ja im Spital. Und ich hatte eine Infektion in der Hand, die operiert werden musste. Und wenn die moderne Medizin nicht wäre, könnte es sein, dass ich jetzt nicht mehr leben würde. Das ist eher wahrscheinlich als nicht. Und ich habe so etwas schon mal erlebt, als ich den Arm verlor, vor 15 Jahren. Und ich hatte schon damals, habe ich mich nachher gefragt, Gott, was willst du jetzt mit mir? Und er hat gesagt, ehre mich in deinem Leben. Du hast ein geschenktes Leben. Ehre mich, mehr musst du nicht. Und wo ich da vor einem Monat ungefähr aus dem Spital zurückgekommen bin, keine Kraft in der Hand hatte. Die gleiche Frage, ich hab ein geschenktes Leben, was willst du? Der hat gesagt, ehre mich mit diesem Leben. Und ich habe so eine Vorliebe für schöne Musik und Gesang und habe ein Lied gehört. Das endet: Ich werde ihn loben, solange ich leben werde. Das ist ein Lied von Paul Gerhardt, ein altes Kirchenlied, wird immer noch gesungen. Und das hat mich so berührt, dieser Abschnitt. Ich werde ihn loben, solange ich leben werde. Und das ist egal, wie gesund du bist, wie alt du bist, was für eine Rolle du in der Gemeinde hast, das ist absolut unabhängig davon. Gott möchte das, er hat uns das Leben gegeben, er hat das zweimal geschenkt wieder, könnte tot sein. Und wir werden dieses Lied dann hören, gehe noch auf den Text ein. Nein, zuerst auf, es ist etwas Spezielles. Was wir hören werden, sind ein Klavierstück und dieses Lied. Und die sind unabhängig geschaffen worden, die passen aber genau zusammen. Das Klavierstück ist von Bach. Der hat nach dem Liederdichter Paul Gerhardt gelebt. Also Paul Gerhardt war zuerst. Und nachdem der gestorben war, ist Bach gekommen. Paul Gerhardt hat in einer Zeit gelebt, wo der 30-jährige Krieg war, Religionskrieg und Territorialkrieg. Ein Drittel der europäischen Bevölkerung ist gestorben, über 30 Jahre. Es gab keinen Sieger, nichts. Dort drin ist er groß geworden. Und er hat so hoffnungsvolle Lieder, Texte gemacht. Und das ist einer davon. Bach, ein Kirchenmusiker, Kantor in Leipzig, ein großer Teil seines Lebens, tiefgläubiger Mensch. Einmal musste er weg von zu Hause ein paar Tage und als er zurückgekommen ist, war seine Frau begraben. Sie ist gestorben. Er hat aus diesen zwei Ehen 20 Kinder gehabt, 10 haben das Erwachsenenalter nicht erreicht. Einfach um so ein bisschen die Lebenssituation dieser beiden Leute zu sehen. Und beide haben hochgehalten, die Macht gehört Christus. So. Und bevor ich auf den Text eingehe, lese ich nochmals den Eingangstext. Sie ehren mich mit Lippen und ihr Herz ist weit weg. Aber vergeblich dienen sie mir, weil sie Menschengebote lehren. Dieser Liedertext ist die Antwort auf diesen Vorwurf und kommt eigentlich aus Psalm 148. Und jetzt der Text. Du meine Seele singe. Also er sagt zu sich selbst, singe. Singe. Und geh jetzt dran und singe schön. Nicht einfach singen. Wem singe ich? Dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Wille stehen. Das ist, ihm gehört alle Macht im Himmel und auf Erden. Dem singe ich. Und dann, ich will den Herrn droben, hier preisen auf der Erde, egal ob es Krieg ist oder Tod oder beides. Und hier preisen auf der Erde, ich will ihn herzlich loben, solange ich leben werde. Wir hören das jetzt bald. Der Text bleibt dort, dass ihr da mitdenken könnt. Ich bitte um den Segen und dann seid ihr herzlich eingeladen, Bistro zu gehen und einen schönen Sonntag zu haben. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch dein Wort uns Wege weisen willst, voll Hoffnung, voll Freude, dass wir merken dürfen, dass du, Jesus, alles getan hast und dass, Vater im Himmel, deine Gebote uns beschützen. Ja, so wollen wir in die Zukunft gehen mit der Gemeinde, wollen persönlich so in die Zukunft gehen, dass unsere Leben dich ehren. Ich danke dir, dass du uns hilfst. Und noch eine kurze Bemerkung, die nicht so gut singen können, da ist nicht nur Singen gemeint, da ist alles gemeint. Wir hören dieses Lied und Lea, wenn du zweimal spielen willst, dann darfst du das.